Rappeln ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacke. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter. Abdushabarov oder Erik Zabel. Kann er diesen Vorsprung noch halten? Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelsrappel, Teufelsrappel.
So, ihr Lieben, draußen wachsen die Blumen, aber es sind die Eisblumen. So langsam wird es ein bisschen schattig auf dem Rad. Deshalb für uns logisch, wir gehen einfach den Schritt rein in die Halle und beschäftigen uns heute mit, tada, Sechstagerennen. Da wo, und damit herzlich willkommen, Herbert Watteroth jahrzehntelang quasi im Winter zu Hause war. Und Sebastian und ich wissen gar nicht so richtig. Ich glaube, ich war mal in Köln. Zum Arbeiten aber und habe da ein paar Stunden zugeschaut, habe relativ wenig verstanden. Und dann ging es irgendwie weiter und die nächsten drei Tage standen auch immer seltsame Ergebnisse in der Zeitung. Ich habe wenig verstanden, aber immer wieder den Namen Patrick Sercu gehört. So meldet sich Herbert Watteroth-Berner auch mal am Telefon. Also da wissen wir schon, was es geschlagen hat. Herbert, wann war denn dein erstes Sechstagerennen und wo?
Also mein erstes Sechstagerennen, was ich besucht habe, das war Ende der 70er Jahre. Und ich habe ja insgesamt 60 Rennen als Hallensprecher absolviert in Bremen, in Köln, in Dortmund, in Berlin, in Leipzig und in Stuttgart. Insgesamt also 60 Veranstaltungen mitgemacht. Und begonnen habe ich 1982 in Bremen.
Ja, das ist ja schon gleich das Who is Who der Veranstaltungsorte, was Sechstagerennen angeht. Sebastian, du fährst ja jetzt hin und wieder auf der Bahn, aber sechs Tage noch nicht, oder?
Nee, im Moment kann man ja als Amateurfahrer überhaupt nicht fahren, leider. Sechs Tage nicht, wobei ich ganz witzig, weil du das gerade ansprichst, ich habe jetzt ein bisschen was gelesen. Herbert wird natürlich gleich die ganze Geschichte der Sechstagerennen, denke ich mal, uns erzählen. Aber die Geschichte, warum es tatsächlich sechs Tage sind, fand ich ganz interessant.
Du als gottesfürchtiger Mensch wirst uns das jetzt erklären.
Ganz genau, ganz genau. Du hast es schon direkt angedeutet, weil man natürlich am 7. am Sonntag ruhen musste. Und weil das quasi durch den Glauben damals vorgegeben war, hat man eben tatsächlich nur sechs Tage gemacht statt sieben.
Pass auf, wir starten jetzt einfach mal mit einem, wie ich finde, sehr schönen Zitat aus einem Buch, das Anfang der 1900er Jahre erschienen ist. Da zitiert eine junge Literatin, die ein Sechstagerennen besucht hat, das Ganze wie folgt. Sechstagerennen, was ist das? Ist es Sport? Ist es Spiel? Ist es ein Wunder oder ist es ein Wahn, eine Notwendigkeit, ein Übel, ein notwendiges Übel? Vielleicht von jedem etwas in seiner Grundform. Jedenfalls ein Spiegelbild des Kampfes, den wir bewusst und unbewusst im täglichen Leben führen. Alles, was wir in unserem Dasein erfahren, an Gutem und Bösem, an Auf und Nieder, an Hoffnung und Enttäuschungen, an Erfüllung und Erlösung, spielt sich im Rahmen eines Rennens ab, das über eine Arbeitswoche sich hinziehend, das Letzte von dem verlangt, der in diesem Kampf gegen die anderen, gegen die Müdigkeit, gegen die Schlange des Versagens und Verzagens Sieger bleiben will. Zitat Ende. Das fand ich ganz schön. Halt mir erstmal fest, die Arbeitswoche hatte damals noch sechs Tage. Das ist das Erste. Ja, Herbert, was ist Sechstagerennen? Sport, Spiel, Spaß? Oder doch viel trinken, Zigarettennebel und zwischendurch stören nur die, die da im Kreis rumfahren?
Ja, du, das war mal so. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so. Also es wird nicht mehr in der Halle geraucht. Barbusige Ballettgirls sind nicht auf der Bühne. Dafür gibt es genügend attraktiven Sport, genügend Spannung ohnehin. Und dann kann ich nur sagen, dann kommt es natürlich auch auf die Besucher an. Und da führe ich gleich das älteste Sechstagerennen an, das es auf der Welt gibt, und zwar in Berlin 1909. Bis heute 13.000 Leute, die kommen dorthin und wollen Sport sehen. Und schon, das wollte ich damals überhaupt gar nicht glauben, beim ersten Wertungsspruch zu Beginn eines jeden Abends um 20 Uhr, standen die schon auf und sprangen von ihren Sitzen auf und feuerten an und protestierten, wenn ich mal etwas anders gesehen hatte oder so. Also ich glaube, das Letztere ist der Fall. Es ist harte Arbeit und rührt natürlich daher, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Rad verrückte Experimente gemacht wurden, eben Rennen über 12 oder 24 Stunden. Ich denke an Bordeaux-Paris, 568 Kilometer. Also Radrennen waren draußen in jener Zeit hauptsächlich Kraftprüfungen. Und nur Männer mit unvorstellbarer Widerstandskraft kamen dafür in Frage. Und aus dieser Gedankenwelt heraus kann man, sagen wir mal, das Sechstagerennen verstehen. Und dann bin ich wieder bei Sebastian. Die erste Berichterstattung in England, wo die Konstruktion des Velocipeds ja am weitesten fortgeschritten war damals, kommt der Ursprung, eben nur sechs Tage zu fahren, weil der Sonntag den Briten eben heilig war. Und daher also das alte Muster, sechs Tage, 144 Stunden, heute gar nicht mehr durchführbar.
Ja, das ist ja insofern auch spannend, weil es ja heute diskutieren wir immer über überlange Distanzen bei Grand Tour Rennen, über Eintagesfahrten, die dann fast 300 Kilometer Länge haben. Wir diskutieren über unmenschliche Qualen bei Triathlon Ironman Veranstaltungen, die über 7-8 Stunden gehen. Und wenn man dann tatsächlich mal so zurückblättert in die Anfänge von Sechstagerennen, dann sind die da wirklich sechs Tage rund um die Uhr gefahren, auf Hochrädern. So hat das irgendwann mal in den USA angefangen. Das musst du dir mal kurz reinziehen, dass du da die ganze Zeit auf so einem Hochrad drauf sitzt. Und die sahen wohl halt auch mehr oder weniger wie Leichen danach aus, weil die natürlich auch übelste Dinge zu sich genommen haben. Also häufig auch ganz schlimme Medikamente oder eben Alkohol, um das überhaupt durchzustehen. Das war natürlich schon stark an der Grenze des menschlich Machbaren. Was fasziniert dich, Sebastian? Du hast bestimmt, wie ich dich kenne, ein bisschen nachgeschaut, wo das Ganze herkommt und angefangen hat.
Ja, mich fasziniert da vieles, aber weil du es gerade nochmal ansprichst, auch in der heutigen Zeit, man hat ja das Gefühl, dass heutzutage es wieder immer mehr darum geht, die Grenzen immer zu erweitern. Wenn man sich auch auf der Straße überlegt, Herbert hat ja gerade dieses Paris-Bordeaux oder was angesprochen. Es gibt ja heutzutage auch so Sachen wie Paris-Brest-Paris, ja, wo man 1500 Kilometer, also von Paris ans Meer fährt und zurück. Das sind ja hier Freunde von uns aus unserem Verein auch schon gefahren. Ich habe das Gefühl, es geht ja auch heutzutage immer weiter. Früher waren 200 Kilometer, wenn man das mal auf der Straße gefahren ist, ein Marathon war was Außergewöhnliches. Heutzutage fahren alle Brevets und 300 Kilometer, 600 Kilometer. Also das ist schon faszinierend und umso faszinierender ist eigentlich genau, was du sagst, dass es ja zu Beginn schon solche Sachen gab. Also es ist ja nicht ganz neu, was jetzt passiert. Und eben damals, dass man wirklich alleine dann sechs Tage am Stück fuhr bis zum Umfallen, das ist schon faszinierend. Und daraus ja dann die Entstehung, dass man dann irgendwann gesagt hat, das ist zu viel für einen, dass dann dieses Zweierfahren erfunden wurde, beziehungsweise dass man eben als Zweierteams an den Start ging und das ja damals in USA im frisch erbauten Madison Square Garden, warum ja immer noch dieses Zweier-Mannschaftsfahren auch Madison heißt, witzigerweise. Das ist, finde ich, eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte.
Ja, und tatsächlich war der Kollege Madison einer der ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, nachdem diese Halle benannt worden ist. Zu dessen Lebzeiten gab es noch gar kein Fahrrad. Also da hat einer posthum diese Namensgebung beibehalten, der nie auf einem Fahrrad gesessen hat. Gut, aber wenn wir das ja mal runterdeklinieren, du kommst halt aus einer extrem sportlichen Grenzerfahrung, dann halt irgendwo in die Halle rein, dann war es jahrzehntelang Spektakel, in Deutschland dann unterbrochen zwischen den Weltkriegen und erst in den 50er Jahren wieder aufgenommen, bis hin zu jetzt ja einer sehr sportlichen Auseinandersetzung. Es gibt nur noch eine ganz kleine Szene. Herbert, was war für dich denn die faszinierendsten Entwicklungsstufen, die das Sechstagerennen in Deutschland genommen hat?
Ja, Deutschland war natürlich schon immer ein Zentrum der Sechstage-Geschichte und des Sechstage-Geschehens. Ich erinnere zum Beispiel an das Jahr oder an die Saison 1979-80, da habe ich das ja schon ein bisschen beobachtet, ohne am Mikrofon zu sein, da gab es, das war Rekord, 21 Sechstagerennen. Das muss man sich mal vorstellen. 21 Sechstagerennen, heute krauchen gerade mal 5 oder 6 im Geschehen herum und die werden ja im Moment noch gar nicht gefahren. Also 21. Und ich sage es mal ganz schnell. London, Berlin, Dortmund, Frankfurt, Grenoble, München, Münster, Gent, Zürich, Herning, Maastricht, Köln, Bremen, Rotterdam, Kopenhagen, Antwerpen, Launceston auf Tasmanien, Mailand, Hannover, Montreal, Melbourne. Das waren die Stationen, da konnten die Bahnfahrer also sich austoben. Und darunter waren eben auch 8 deutsche Städte, die bis heute natürlich nicht mehr alle dabei sind. Nur noch Berlin und Bremen sind übrig geblieben.
Ja, also diese Aufzählung der Städte, wenn die so an meinem geistigen Auge und Ohr vorbeifliegen, sind das natürlich schon auch in großen Teilen so Radsportzentren, ne? Also wo Radsport ja immer noch in irgendeiner Form stattfindet. Lancaster auf Tasmanien kann ich jetzt nicht ganz folgen, da war ich noch nicht, deshalb das weiß ich nicht. Wo ich noch hängen geblieben bin, war Münster. Sind die da in der Münsterlandhalle rumgekurbelt oder wo war das?
Die sind in der alten Münsterlandhalle rumgekurbelt. Das war die kürzeste Bahn, gerade mal 150 Meter. Also da musste man wirklich die Augen offen halten, denn dann kamen die schon wieder aus der Kurve raus und verschwanden dann in der Auslaufkurve.
Kurve war das wahrscheinlich, oder? 155 Meter gab es keine Gerade, oder?
So fast nicht, nee. Danach kam dann Bremen mit 166 Meter. Dazu sagte man ja dann immer Nudeltopfrennen, ne?
Sehr schön, ja. Ja, das hat so ein bisschen was von Zirkus, wo diese Motorräder in diesen Röhren fahren. Ja, das stelle ich mir ähnlich vor.
Ja, zu Berlin, wenn ich das noch als Vergleich. Ja, in Berlin gibt es ja eine 250-Meter-Bahn. Und da ist nicht nur 6-Tage-Rennen angesagt, dort fahren auch die Steher hinter den schweren Motoren. Es gibt Sprintwettbewerbe mit den besten schnellen Leuten auf der Welt. Also eine kleine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wie man will. Also ein ganz, ganz vielseitiges Programm, was es eben früher nicht gab.
Das ist ja auch nochmal interessant vielleicht, weil tatsächlich früher, bei den Anfängen, über die wir sprachen, fuhr man ja einfach 6 Tage und wer am weitesten kam in der Zeit, war Sieger. Und heutzutage ist das Programm ja völlig unterschiedlich. Das ist, Herbert, erzähl doch mal, das ist eigentlich, der Veranstalter ist eigentlich frei, was er da macht, oder? Letztendlich sind es immer 2er-Teams, die in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten, oder wie ist das genau? Ich finde das immer ein bisschen undurchsichtig.
Also nehmen wir Berlin, das älteste Rennen, was es gibt, 1909, damals gewonnen von Floyd McFarland und Jim Moran aus den USA. Da ist es so, dass aufgrund der Länge der Bahn 18 Mannschaften teilnehmen können. Dann ist die Kapazität auch beendet. Das heißt also, es sind bei den Jagden über eine Stunde oder über eine halbe Stunde oder über 40 Minuten sind ja dann 36 Rennfahrer auf der Bahn, also 18 Paare, und die müssen ja alle mitfahren. Wenn die sich abgelöst haben, dann treten die anderen in die Pedale und so weiter und so fort. Und dann ist das alles ein bisschen unterteilt. Das Zentrale sind die Jagden. Dort kann man Rundengewinne herausfahren, und Rundengewinn zählt natürlich am Ende, wer die meisten Runden gefahren hat, der hat das 6-Tage-Rennen gewonnen. Es gibt aber noch eine Punktwertung, das heißt, es gibt Punkterennen, es gibt Ausscheidungsrennen, es gibt Sprints, und da werden auch Punkte vergeben, denn es könnte ja am Ende so sein, dass 2 Mannschaften punktgleich sind. Und das, was selten vorkommt, dann auch noch auf dem Zielstrich gleich wären. Also es ist eine Attraktion für die Zuschauer, eine Auflockerung des Programms. Und wie gesagt, die Jagden das ist das Herzstück, zwei Jagden am Abend. Da wird also das Gesamtklassement für jeden Abend und dann nachher am Ende der 6 Tage gemacht.
Und das ist letztendlich ja auch ziemlich vergleichbar mit der auch noch olympischen Disziplin des Madisons, ne?
Ja, das ist natürlich daraus entstanden. Die Engländer haben dazu American gesagt, also weil es aus Amerika kam. Und ja, Madison ist der gebräuchliche Terminus der UCI, des Internationalen Radsportverbandes. Und habe ich noch miterlebt, also in Sydney bei den Olympischen Spielen, da glaube ich, gab es zum ersten Mal zweier Mannschaftsfahrer. Damals gewann, glaube ich, Etienne de Wilde aus Belgien, einer der großen Stars seiner Zeit.
Aber weil du gerade UCI angesprochen hast, der Weltverband hat das ja immer mit spitzen Fingern oder gar nicht beachtet, weil es erstens ja Privatveranstaltungen waren und weil natürlich auch diese ganze Schauspieler, Halbwelt, B, C, A, Promis, wie auch immer, und auch sicher Alkohol und Barbusig im Spiel waren. Das war nichts für den Weltverband. Haben die mal ernsthaft erwogen, auch sowas in Meisterschaftsform zu gießen?
6-Tage-Rennen?
Ja.
Nein. Es gibt keine Weltmeisterschaft im 6-Tage-Rennen oder so. Es gibt nur herausgenommen eben das zweier Mannschaftsfahren. Und das ist, wie gesagt, olympische Disziplin irgendwann 2000 geworden und bis heute dabei. Also ansonsten ist Sprints gibt's ohnehin. Punktefahren ist auch eine spezielle Disziplin für sich beim WM-Programm. Ja, das ist es.
Also wenn ich mir eine Auflistung aus den 20er Jahren anschaue, was es für Prämien für die Fahrer gab, für diese Wertungssprints, die du angesprochen hast, dann klingt das eigentlich nach einer spannenden Veranstaltung insgesamt. Also für eine 6-Tage-Veranstaltung nur die Prämien für die Fahrer für die Zwischensprints. 100.000 Zigaretten, 370 Flaschen Wein und Sekt, 180 Flaschen Cognac, 25 Kisten Bücklinge, 20 Kisten Harzer Käse, 4 Zentner Zucker, 48 Bratenten, eine Schlafzimmereinrichtung, 13.500 deutsche Mark sowie 150 amerikanische Dollar. Also die Schlafzimmereinrichtung verstehe ich, weil das ist wahrscheinlich das, was du danach als Fahrer am meisten gebraucht hast. Alles andere klingt danach, als hätten die da ihre Vorräte für Weihnachten und die Silvesterpartys aufgefrischt. Also das ist ja schon spannend. Wer kommt denn eigentlich auf die Idee, bei sowas dann zu sagen, ja okay, ich setze jetzt mal einen Schinken auf den nächsten Wertungssprint? War das in der Zeit, dass du da moderiert hast, auch noch so, dass da solche Prämien ausgesetzt wurden?
Ja, es ist... laufe dann mitunter verrückte Zuschauer zum Wettfahrausschuss und sagen, ich möchte, gebe jetzt mal statt 1.000 Euro, gebe ich also, ja, wie zum Beispiel 1955, das habe ich noch gesehen, also ich persönlich nicht, aber Armin van Buuren, der gewann dann wirklich eine ausgewachsene Sau, die wurde auf einem Wagen um die Bahn gefahren und der durfte dann das Ding ziehen. Da kommen Leute, ja, das ist heute nicht mehr so. Das ist alles streng reglementiert. Und natürlich kann da einer sagen, Mensch, ich lade den einen hier 3 Tage lang auf meiner Ranch sich auszuruhen oder was weiß ich was. Ne?
Ja, aber sagen wir mal, diese Verquickung der Szenenwelten und der seltsamen Menschen ist ja eigentlich das Reizvolle. Also habe ich jedenfalls immer empfunden beim 6-Tage-Rennen, Sebastian. Wie siehst du das?
Ja, hinzu kommt ja noch so die Verquickung der verschiedenen Radsportszenen, sag ich mal, weil du ja Bahnfahrer, klassische Bahnfahrer dabei hast, aber da gehen ja auch eben bekannte Straßenfahrer auch immer wieder auf die Bahn. Wahrscheinlich wegen der Prämien, logischerweise. Und ich habe das immer sehr genossen, als dann Bradley Wiggins und Mark Cavendish zusammen ein Team bildeten, was eigentlich auch sehr schön ist. Und die waren ja da auch super erfolgreich, was ja auch zeigt, dass für meine Begriffe die gute Kombination ist, also einer, der quasi eher Zeitfahrer ist und einer, der eher Sprinter ist, weil du dann eben in den verschiedenen Wertungen verschiedene Optionen hast.
Also dann fangen wir jetzt nochmal die Ahnenreihe der großen 6-Tage-Fahrer an. Patrick Sercu, Herbert, habe ich schon zitiert, aber also ich habe den jetzt nicht vor Augen, noch wüsste ich, was der tatsächlich als, sagen wir mal, Sportler geleistet hat, aber er war einer der dominierenden Sechstage-Rennfahrer. Ja, was war das für einer und was hat der gewonnen und was konnte der und besser als die anderen auf der Bahn?
Ja, Patrick Sécu war natürlich, kam von der Bahn, ist dann auch Straßenrennen gefahren und ist auch in Tokio 1964, da war ich ja mit dabei, im 1000 Meter Zeitfahren Olympiasieger geworden. Der hat also dann nachher sich der Bahn verschrieben, wo es noch natürlich diese wahnsinns vielen Starts gab. Der hat 88 Rennen gewonnen, war 223 Mal am Start. Muss man sich mal vorstellen. 223 Sechstage-Rennen. Ich habe das nur mal schnell mal genommen. Das waren 1300 und noch was Nächte. Also der hat praktisch 3,5 Jahre seines Lebens gebracht. Danach kam oder kommt Danny Clark aus Launceston in Tasmanien, daher auch das Sechstage-Rennen da. Der hat 74 Mal gewonnen. Der hat noch mehr Rennen gefahren, 235. Gott. Dann kam René Peine mit 72, der berühmte Peter Post mit 65. Und dann zu meiner Zeit, wo ich da angefangen habe, war die große Zeit von Bruno Risi und Kurt Betscher, die immer gesagt haben, wenn ihr uns wollt, dann nur als Paar, aber nicht einzeln.
Und der Rest das waren Schweizer, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja. Waren die auch ein Paar im wahren Leben?
Nein.
Ich dachte, was weiß ich?
Bruno Risi kommt aus Erstfeld. Das ist ja einer der Stationen, wenn du den Zakotta-Hof fährst. Und Kurt Betschart, nein, die haben genial zusammengepasst. Und die haben immer gesagt, der Risi war die Zugmaschine und der andere hat die Spurts angefahren. Und die haben immer gesagt, Freunde, wenn ihr uns haben wollt, bitteschön als Paar, als Risi Betschart. Und nicht, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren von irgendwelchen Veranstaltern. Ja, und Buchtal ist der beste oder der erfolgreichste Deutsche. Der hat immerhin 9-mal in Berlin gewonnen, hat 37 Sechstage-Rennen. Und dann kommt die Reihe runter. Albert Fritz, Gustav Kilian, der eiserne Gustav, nie in Berlin gewonnen, aber 34 Mal erfolgreich. Damals sind die ja quer durch Amerika gefahren, hin und zurück und von oben nach unten und haben dort ihre Rennen bestritten. Und dann kommt Thurau, Rudi Altig und Erik Zabel, der ja Berliner ist, der von der Bahn kommt und dann auf die Bahn zurückgegangen ist. Einmal nur in Berlin am Start gewesen. Und ich erinnere mich, wenn ich das noch vielleicht dazu fügen darf, das war eine besondere Ehre für mich. Ich durfte ihn ansagen und die Fahrer bildeten ein Spalier, als Zabel die letzte Runde drehte und ich hatte mir was überlegt. Ich habe ja mein berühmtes Archiv, mein Gehirn, hatte ich ja immer angelegt für die Tour de France und so weiter. Und im Laufe der ganzen Karriere von Erik Zabel hatte ich 38 Original-Karteikarten zusammen geschrieben, die habe ich dann ihm übergeben und das war eine große und schöne Aktion, die allen ans Herz ging, ja, muss ich sagen.
Ja, aber du hättest doch auch einfach mal die 38 Karten vortragen können, da ist doch beim Sechstage-Rennen genug Zeit für, oder? So ein bisschen Information über die Fahrer darf doch schon mal sein.
Ja, das habe ich dann während der Jagd erzählt.
Ja, ist ja klar. Ja. Also es ist ja spannend, dass das dann irgendwann wirklich so auch so einem Schmelztiegel der Radsportkulturen geworden ist und du hast ja gesagt, jetzt auch Sprinter da involviert sind. Berlin ist ja sowieso immer ein bisschen auch so eine Sonderstellung, weil es zur Zeit der Teilung Deutschlands ja auch im Osten Berlins 6-Tage-Veranstaltungen gab, die sehr viel sportlicher orientiert waren, also ohne diese Show-Einlagen. Glaubst du, dass halt auch deshalb das Ding heute noch existiert und es mehr Fachpublikum gibt als vielleicht anderswo?
Ja, bin ich mir sicher. Das ist der Grund. In der früheren Werner Seelenbinderhalle, da kannte man jeden Rennfahrer. Da gab's Kampf bis aufs Messer. Und als dann die Werner Seelenbinderhalle abgerissen wurde, 1990, da wurde ja dann das Velodrom an der Landsberger Allee, genau an derselben Stelle, wurde das von dem französischen Architekten Dominique Perrault aus Clermont-Ferrand neu gebaut. Da ging natürlich die Post ab und die Berliner waren natürlich happy. Die Berliner waren natürlich happy, als nach 7 Jahren wieder gefahren wurde. Und ich kann mich wirklich nicht so gut daran erinnern. Ich bekam da den Ruf, nach Berlin zu kommen und das zu kommentieren als Hallensprecher. Es war Dreck, es war Staub, es gab keine Restauration. Die Leute kamen mit Rucksäcken, brachten sich ihr zu trinken und zu essen. Und 3 Jahre später wurde die Halle richtig fertiggestellt. Und damals gewannen dann Olaf Ludwig, auch ja ein DDR-Mann, Olympiasieger von Seoul, mit Jens Megabi. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, ich weiß heute bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Am Schlussabend, in der Schlussjagd, über eine Stunde fällt die große Anzeigetafel aus. Was nun? Nicht? Die Zuschauer, Gott sei Dank, versiert und können genau das Geschehen ein bisschen auseinanderhalten. Und ich habe aber dann gesagt, Freunde, vertraut mir. Ihr wisst ja, dass ich 41 Jahre keinen Quatsch bei der Tour de France erzählt habe und ich von euch geachtet wurde in den Vorschauen. Ich habe das alles im Blick. Der Wettverausschuss links und rechts hilft mit. Oder ich helfe dem Wettverausschuss und setze das um am Mikrofon. Und dadurch haben wir dieses nach 7 Jahren dieses erste Rennen wunderbar zu Ende gebracht. Wie gesagt, mit dem Sieg von Olaf Ludwig und Jens Weckerby aus Dänemark.
Okay, bei wem war jetzt gerade der Wecker, dass er endlich aufstehen muss? War das bei dir, Sebastian?
Nee. Ich lausche gebannt den Geschichten von Herbert und bin hoch erfreut. Aber weil du gerade sagst Wecker oder diese Musik, die da gerade kurz kam, geht es euch nicht auch so, wenn ihr 6-Tage-Rennen hört, dass dann direkt irgendwie so eine Musik im Kopf angeht? Also bei mir ist das so. Das ist dieses, wo man dann so mitpfeift, dieses, wo das Publikum dann am Ende so pfeift. Ist das der berühmte Sporthallenwalzer oder wie heißt das?
Sportpalastwalzer.
Ja, genau, Sportpalastwalzer. Das ist doch untrennbar mit dem 6-Tage-Rennen verbunden, oder?
Ja, natürlich. Es gab auch noch ein anderes Lied, was immer in Berlin gesungen wurde. Und zwar in Anfangs der 1950er Jahre gab es einen eleganten Franzosen als Rennfahrer, Emile Carrara. Der fuhr mit Guy Lapébie, seinem Fahrer, mit seinem Partner. Und wenn der auf der Piste war und sprintete oder in der Jagd unterwegs war, dann stimmten die Leute das Lied an. Das mache nur die Beine von Dolores, dass die Signores nicht schlafen gehen. Das Lied wurde ja 1951 von Horst Wendland als Hit gesungen. Später gab es dann noch einen Spielfilm. Und das war Berlin, nicht? Das, da waren nicht mehr so diese Wahnsinnstypen früherer Zeiten, die Filmschauspieler oder die Künstler oder so, die kamen auch, aber nicht mehr so oft. Aber das war natürlich Sportgeschichte und Sportpalast und dann eben später auch noch im Velodrom.
Also erstmal Chapeau für diese kleine Gesangseinlage. Fragt sich, gibt es nicht auch eine Coverversion von dir von diesem Lied? Und wenn nicht, sollten wir es dringend aufnehmen. Ja, weil das mit dem entsprechenden Sound des 6-Tage-Rennens unterlegt 100%ig ein Hit würde. Das muss ich an den Musikproduzenten, nicht Präsidenten, sondern Musikproduzenten Sebastian von Freitag weitergeben. Aber da lauert eine Hitchance.
Ist für mich jetzt schon einer der größten Momente hier von Herbert Wiener. Jetzt würde ich auch gerne noch den Sportpalastwalzer gleich noch hören.
Ja. War das eine Instrumentalversion oder gab es da auch einen Text zu?
Nein. Das ist eine Instrumentalversion gewesen, wo die dann als Refrain immer... Nicht?
Das. Ja. Herrlich.
Ja. Und natürlich auch noch andere, die da auftraten. Unter anderem ein ganz berühmter Mensch war eben Danny Clark, 74 Mal gewonnen, der, wenn die Stimmung so gegen Mitternacht ging, dann kletterte der auf die Bühne mit seiner Gitarre und machte eine wunderbare Country-Western-Show mit Balladen und sang da bestimmt eine halbe Stunde. Die Halle war hin und weg. Nicht nur in Berlin, aber auch in anderen Hallen, vor allen Dingen auch in der Dortmunder Westfalenhalle.
Ja, das sind ja so die Reminiszenzen im Westen der Republik, ja, also Dortmund und Köln natürlich auch, wo in den großen Hallen ja überhaupt noch Radrennbahnen zumindest drin waren. Also da ging es ja um die Kurven logischerweise, dass die stehen bleiben mussten in diesen Multifunktionshallen. Warum konnte das nicht gerettet werden in der Westfalenhalle oder dann später in Kölner Sporthalle, so hieß das genau. Ich habe gerade gedacht, Kölner Arena, nee, Quatsch, Kölner Sporthalle natürlich. Gab es Diskussionen, das zu lassen oder waren einfach diese Betonkurven da zu sperrig, um andere Sachen zuzulassen?
Also am 4. Januar 1998 war das letzte Sechstagerennen in Berlin Köln zu Ende. Und ich habe natürlich damals etwas gemacht, das war mir ganz egal. Und zwar habe ich vor versammelter Mannschaft gesagt, damit ist die große Tradition seit 1928 in Köln, endend in der Kölner Sporthalle, beendet. 500 Meter von hier wird die Köln-Arena gebaut und ist bald fertig. Es ist ein Frevel und nicht zu verstehen, dass in Köln kein Sechstagerennen mehr stattfinden kann, weil man da nicht dran gedacht hat, in diese Halle Vorrichtungen und Vorkehrungen zu treffen, um diese traditionelle Sportart in einer Radsportstadt wie Köln, die 1895 schon die Radweltmeisterschaft ausgetragen hat, mit Leuten wie Junkermann, wie Wolfshohl, wie Altig und so weiter, dass das nicht fortgeführt werden kann. Schwupps kam die Bürgermeisterin über die Bahn gelaufen und hat sich da um Kopf und Kragen geredet. Gott sei Dank hatte ich das letzte Wort. Frau Canisius hieß die damals. Und Gott sei Dank hatte ich das letzte Wort und habe gesagt, trotzdem, das gäbe es nirgendwo. 500 Meter zu Fuß, Deutschlands und Europas größte Veranstaltungshalle und kein Radsport mehr. Unfassbar. So viel Jubel habe ich selten gehabt.
Das glaube ich. Gut, es war natürlich auch dein Publikum, logischerweise. Ja. Aber klar, Sebastian, wenn man das alles so hört mit den Sechstagerennen, dann klingt das eigentlich wie gemacht für eine moderne Form, verbinden zwischen Tradition und heute mit unterschiedlichen Radsportkulturen. Das wäre ja heute leicht denkbar, da noch sehr viel mehr unterschiedliche Radsportarten unterzubringen, was weiß ich, über Fixie-Rennen und so weiter und so weiter, dass man daraus wieder eine Veranstaltung machen könnte. Hätte man denn eine Veranstaltungshalle?
Absolut. Ich glaube ja, dass wir vielleicht in Zukunft vergleichbare Dinge erleben können. Es ist ja jetzt erstmalig, findet ja eine E-Sports UCI-WM statt, also im elektronischen Radfahren, nenne ich es mal, beziehungsweise auf Smart-Trainern in der virtuellen Welt. Und ich denke mir manchmal, jetzt ist es ja so ein bisschen aus der Corona-Zeit geboren, dass das so einen Auftrieb hat. Aber ich denke mir manchmal, wenn man das in Zukunft veranstaltet in einer Halle, die ganzen Teilnehmer auf einer Bühne, nebeneinander, auf ihren Smart-Trainern und im Publikum vor der Bühne die ganzen Radsportfans, das Ganze mit Showprogramm auf so einer Veranstaltung, dann hätte, glaube ich, diese E-Sport-Geschichte auch nochmal eine Chance, zu was Vergleichbaren zu werden, weil der Vorteil davon, und es ist ja auch der Vorteil von diesen Bahnrennen, ist, dass du als Fan tatsächlich permanent deine Lieblingssportler da sehen kannst. Wenn du auf ein Rad, Straßenradrennen gehst, dann fahren die irgendwie 200 Kilometer weit weg und dann stehst du am Rand und dann fahren die halt in 5 Sekunden vorbei und dann ist es wieder alles geschehen. Aber wenn man dieses Spektakel, diesen Event so in eine Halle bringen würde. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, wo sich das auch in Zukunft vielleicht nochmal so was Vergleichbares entstehen könnte.
Herbert, woran siehst du den Grund, dass diese Vielzahl von Rennen, du hast es ja eben alles aufgezählt, das ist ja auch tatsächlich klar ein bisschen angelsächsisch geprägt, aber doch rund um den Globus ging, dass das in vielen Ländern komplett eingeschlafen ist?
Ja, gut, also Berlin findet ja nach wie vor statt, jetzt eben nur abgesagt Anfang Februar durch die Corona-Geschichte. Dortmund, da ist bis zum bitteren Ende der Hauptsponsor dann mit einem gewissen Geldbetrag nicht mehr angetreten. Und dann war es total schwierig, da finanzielle Dinge zu erhalten. Der traditionelle große Weihnachtspreis am zweiten Weihnachtstag ist ja auch nicht mehr dabei. Selbst Ernie Klausmeier, der ja da Veranstalter war, hat es bei dem ganzen vielen Geld, was der Mensch hat, nicht geschafft, das Ding noch zumindest am Leben zu erhalten. Frankfurt, ja, hinüber in München. In einer Bierstadt wie München gibt es kein Sechstagerennen mehr. Unfassbar. Münster ist irgendwann mal rausgefallen. Köln, wie gesagt, 98 das letzte Mal. Bremen findet statt, nur jetzt im kommenden Jahr nicht. Hannover ist längst vorbei. Und wenn ich Hannover sage, muss ich an meinen 10 Jahre langen Mitstreiter am Mikrofon Christian Stoll denken, der ja auch Stadionsprecher bei Werder Bremen ist. Der hat ja damals versucht, in Hannover und in Köln wieder ein Sechstagerennen auf die Beine zu bekommen. Also in der Halle 8, das ist die Halle, wenn man über die Autobahn von Deutz rüberfährt, über den Rhein auf der linken Seite, dort hätte das Sechstagerennen, wenn es dann in der Vorbereitung zu Ende gebracht worden wäre, stattgefunden. Aber eine Bahn kann man sich allein. Es gibt einen Menschen, der eine mobile Bahn besitzt. Der leiht die immer aus nach London und nach Australien, das weiß ich nicht. Und der hätte doch die Bahn gestellt. Und das wäre natürlich nicht so komfortabel mit richtig hallenrund gewesen, aber das erinnere ich mich an Leipzig, wo ich ja da auch seinerzeit in der Messehalle gesprochen habe, da muss ich sagen, da wäre dieses Flair wieder aufgetaucht, also machbar wäre das.
Das ist ja wie in London. Interessanterweise war ja in London war ja zwischen 1980 und 2015 gab es kein Bahnrennen. Obwohl das ja da eine ganz große Tradition hatte seit Anfang des Jahrhunderts. Und als die Engländer dann durch die Olympischen Spiele in London letztlich so erfolgreich auch im Bahnradfahren und überhaupt im Radsport so einen großen Aufschwung hatten, haben die ja in London 2015 wieder angefangen, 6-Tage-Rennen durchzuführen. Und da haben die eben dann in dieser großen Halle diese temporäre Bahn auch aufgebaut. Und da hat das auch einen tollen Erfolg gehabt und wurde ja auch, konnte man ja auch hier im Fernsehen sehen. Und witzigerweise, wie gesagt, in England sozusagen die entgegengesetzte Entwicklung. Also hier sterben die 6-Tage-Rennen und in England kriegt das vielleicht jetzt nochmal einen neuen Aufschwung, auch durch den großen Erfolg der englischen oder britischen Radfahrer.
Ja, damit ist das natürlich logischerweise immer eng verbunden. Hast du halt Helden, die da dran teilnehmen. Ein bisschen seltsam finde ich das auch, wenn man sich so das Partyvolk der Niederländer anschaut, die ja auf sämtlichen Passstraßen dieser Welt den Helden zuwinken und zujubeln, dass die nicht eine viel größere Kultur in der Hinsicht haben. Die bauen ja eine Eisstellerfalle nach der anderen, wo man sicher auch das Crossover machen könnte, weil sehr viele von den Eisschnellläufern eben auch in den Radsportteams unterwegs sind oder da angegliedert sind. Oder in Belgien, da gibt es aber, glaube ich, Herbert, noch 6-Tage-Rennen. Ich meine sogar, die sollen dieses Jahr stattfinden, wenn ich das gelesen habe. Kann das sein?
Also ich hab mal nachgeguckt. Ich bin nur darauf gestoßen, dass in Gent, das ist die große Halle, das Kolbke, wie die Belgier das nennen, das sollte im November sein, aber auch abgesagt, genauso wie Bremen und Berlin. Und dann gibt es also jetzt nur noch im Moment meines Wissens London, Rotterdam und Kopenhagen, diese Miniserie, die dazu geschrumpft ist von dieser Londoner Madison Sports Group, den Veranstalter, die auch Berlin in den Fingern haben. Aber durch, wie gesagt, Corona ist das Ganze natürlich sehr, sehr stark unterbrochen.
Aber Gent fällt jetzt aus wegen Corona, aber ist an sich schon immer noch eine ganz, ganz große Veranstaltung. Und die Belgier, die ja sowohl mit Bier eine große Tradition haben, als auch mit Radsport, das ist natürlich immer feuchtfröhlich. Und da gibt es doch bei GCN das wunderbare Video, er erzählt, er hätte 8 Mineralwasser getrunken und ziemlich voll ist. aber worauf ich eigentlich nochmal hinaus wollte mit Gent, ist, dass der Bradley Wiggins ja seinen Abschied da gegeben hat, 2016 bei dem 6-Tage-Rennen, weil der war ja in Gent geboren. Denn sein Vater war ja ein Radprofi, ein britischer, der dann eben in Belgien für ein Team fuhr und deshalb auch in Belgien lebte. Und Wiggins ist ja in Gent geboren und hat dann 2016 auf der Bahn in Gent beim 6-Tage-Rennen auch als Sieger mit seinem Partner Mark Cavendish seine Karriere beendet.
Ja, das ist für mich noch eine andere Seite, die ich gerne noch mal ein bisschen beleuchten würde. Herbert, du hast Erik Zabel angesprochen. Das war ja keine richtige Karriere, die er auf der Bahn bei 6-Tage-Rennen da verfolgt hat. Was war denn so mit den großen deutschen Helden? Ja? Mit den Thouraus, mit den Altichs, mit Jan Ullrich auf der Bahn oder bei 6-Tage-Rennen?
Na gut, Didi Thurau ist ja gefahren. Ne? 6-Tage-Rennen, der hat natürlich eine sehr hohe Honorarforderung gehabt. Die wurde natürlich dann auch vor allen Dingen nach dem 5. Platz bei der Tour de France und 17 Tage oder 16 Tage im gelben Trikot, 29 Mal gewonnen. Rudi Altich 23 Mal Sieger. Zabel ja in Berlin, wie gesagt, einmal nur gestartet und dann auch vorbei. Aber 13 Mal hat er natürlich auch 6-Tage-Rennen gewonnen, war praktisch auch der Lokalmatador in Dortmund, weil er ja da für den Radsportclub Olympia fuhr, der von Hennes Junkermann betreut und trainiert wurde. Das ist natürlich schwierig durchzufiltern, denn die meisten Leute kommen ja von der Bahn und gehen dann praktisch im Winter, anstatt im Gelände rumzufahren, auf die Bahn zurück, um sich dann eben auch einen runden Tritt zu holen. So fuhr eben Zabel dann im Januar noch ein 6-Tage-Rennen, wo auch immer, um sich dann praktisch für Mailand-Sanremo vorzubereiten.
Und Jan Ullrich, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ob der jemals 6-Tage-Rennen gefahren ist?
Nein, also meines Wissens nicht. Und der hatte ja nun im Winter genügend zu tun.
Mit Schokolade meinst du? Ja? Oder mit Nutella war das, ne? Nutella warm machen und aus dem Topf trinken.
Früher war das ja nun gang und gäbe, dass berühmten Straßenfahrer das Feld nach Peter Post, der hat Paris-Roubaix gewonnen, Rick van Steenberg und wie die alle hießen. Aber Armin van Buuren und Rot Bucher und wie die alle hießen. Aber Bernard Hinault ist auch mal in Dortmund gefahren. Cipollini, aber das war dem irgendwann dann mal zu anstrengend. Aber es hat sich dann hinterher dann schon doch herausgestellt, dass es in erster Linie Bahnspezialisten sind, die ihr Metier auf die Bahn verlagert haben, jetzt durch die wenigen Starts natürlich sich umgucken müssen. Iljo Keisse, der Belgier, ist zum Beispiel einer, der ja auch bei De Koning Quickstep fährt, der also wirklich auch ein exzellenter Straßenfahrer ist, der Paris-Roubaix vorne beendet hat. Also da muss man als Radprofi schon umdenken. Und viele hatten natürlich auch Probleme zu steuern in diesem Feld. Das darf man ja nicht vergessen. Nicht? Die Jungs kennen sich untereinander, die da Woche für Woche irgendwo rumfahren und wissen genau um Schwäche und Stärke. Und dann kommt da einer, der da dicke Geld abholen will und fährt da rum. Das war nur ein Störfaktor.
Von den heutigen deutschen Straßenfahrern ist eigentlich Roger Kluge so der Einzige, der da immer wieder auftaucht. Oder täusche ich mich, Herbert?
Nee, der ist ja nur zweimal, der ist in Berlin oft gefahren. ist ja auch zweimal Weltmeister im Zweiermannschaftsfahren, also in Madison geworden. Und der hat das drauf, eine Hohlstraße Anfahrer zu sein für Caleb Ewan, wenn ich mich recht erinnere, und dann eben auch auf der Bahn.
Ja, sind spannende Geschichten. Dann gibt es natürlich auch die tragischen Stürze bei Sechstagerennen. Hast du mal schlimme Stürze bei so einem Ding, das ja eigentlich dann doch viel Show-Element halt auch hat, erleben müssen, dass dann so ein Ding abgebrochen wurde oder langer Zeit unterbrochen war?
Also ich habe kein Sechstagerennen erlebt oder weiß von einem, das also in dem Sinne durch irgendeine Unfälle abgebrochen wurde. Ich weiß, das fällt mir jetzt in der Sekunde ein, dass in Genk, da war ich aber nicht dabei, gab es ein Sechstagerennen mal und da haben Llaneras und Galvez, die beiden Spanier, sind da gefahren. Und der Galvez ist da auf der Bahn zu Tode gekommen, weil irgendwie etwas sich in die Rippe gebohrt hatte. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das Rennen abgebrochen wurde. Keine Ahnung. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, bei diesen horrenden Geschwindigkeiten in den Jagden und wenn dann also, sagen wir mal, 36 Leute da durch die Kurven jagen, da muss man schon sich wundern, dass das alles so hinhaut und dass also keine größeren Dinge passieren. Nicht?
Ja, Sebastian, noch Dinge, die du unbedingt wissen oder erzählen wolltest zu Sechstagerennen, außer dass ich jetzt total Bock habe, ein Sechstagerennen zu veranstalten.
Zu veranstalten, zu gucken, hinzugehen, Bier ja, zu trinken, immer, ja. Herbert dann zuzuhören als Hallensprecher. Was mir auch noch so einfällt, die hatten ja dann immer diese Kojen, wo sie sich ausgeruht haben. Das ist auch so ein Bild, was ich so von Sechstagerennen noch so präsent habe. Die hatten ja im Innenraum dieser Bahn doch dann immer so, wenn der eine gefahren ist, konnte sich der andere ausruhen. Also wie war das, Herbert, da dieser Innenraum? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, in den beiden Kurven, wo ja die Entfernung zum Hallenrand, also zum Bahnrand unten, diese Côte d'Azur, dieser blaue Schleifen, etwas größer ist. Dort sind die Kojen angebracht. Da hat jeder so eine kleine Pritsche. Da sind die normalen Sachen, die man halt braucht, also weiß ich, Waschlappen und dies und das und so. Wenn dann Massageöl und so weiter. Und wenn dann ein Rennfahrer eben nicht auf der Bahn ist, dann kommt er dahin, wird massiert und trockenes Trikot an und weiter. Ja, und dann muss er sich ja schon wieder fertig machen für die Ablösung oder für den nächsten Wettbewerb. In der Jagd müssen ja beide auf der Bahn sein. Da muss man ja vorsichtig sein, dass wenn mal irgendeine Mannschaft eine Jagd anzettelt und einen Vorstoß fährt, dass man also wenigstens mit einem Rennfahrer dabei ist. Aber ansonsten ist das praktisch eine Pygmäenkoje, wie ich immer gesagt habe, wo die halt dann sich ausruhen. Gott sei Dank wird nicht mehr geraucht in der Halle. Das ist natürlich schon ganz gut.
Und im Innenraum war ja praktisch dann auch gleichzeitig der Veranstaltungsbereich oder war das eher der VIP-Bereich, die Leute, die im Innenraum saßen?
Also in Berlin entlang zwischen den beiden Kurven gab es eine lange Passage mit, sagen wir mal, mit Tischen und Stühlen, wo man reservieren konnte, wo man zu essen und zu trinken bekam, wo einem keiner Sicht stahl, man konnte auf die Bahn gucken und dann zwischen diesen, praktisch im Zentrum der Bahn, zwischen diesen beiden Gastbereichen, da waren die Stehplätze, da konnten die Leute stehen und dann natürlich auch das Orchester, was spielte oder die Künstler, die auftraten, rechts oder links in der Kurve.
Und dann konnte man auch mal rübergehen zu den Fahrern und mit denen mal kurz anstoßen oder eine Zigarre rauchen? Oder wie war das voneinander getrennt?
Da kam man natürlich dann schon nicht hin. Da Also das.
Herbert, bei einer Sache bin ich, als ich jetzt mal so ein bisschen nachgelesen habe, noch über Bremer Sechstagerennen gestolpert. Denn das war das einzige Sechstagerennen, das jemals, weil jetzt gerade ja 50 Jahre Tatort Geburtstag gefeiert wird, das jemals im Sechstag im Tatort aufgetaucht ist. Warst du in dem Jahr dabei und wie kam es denn dazu?
Ich weiß ja immer, ich weiß jetzt nicht, wann, in welchem Jahr die Tatort-Geschichte da
aufgetaucht ist. Irgendwie Anfang der 2000er, meine ich.
Ach so. Nee, da war ich ja, da habe ich ja nicht mehr gesprochen. Da. Ich habe 82 das erste Mal in Bremen gesprochen und das 13 Mal, also praktisch bis 1996, dann kam Berlin. Aber du meinst jetzt, dass also ein Tatort während des Sechstagerennens gedreht wurde? Irgendwelche Sequenzen, oder?
Ja, irgendwelche Sequenzen wurden da gedreht. Ja, irgendwas mit Roger Moore, meine ich sogar. Also der hatte da irgendwie einen Gastauftritt. Weil so Top-Schauspieler kamen ja auch schon mal zu Sechstagerennen, ne?
Bremen hatte natürlich immer den Anspruch, ganz besondere Menschen zu verpflichten, die den Startschuss abgaben. Ich denke noch an Florence Griffis Joyner ist der ja ein Begriff.
Ja, vor über 100 Meter Weltrekorderin oder die Heldin Weltrekord immer noch, aber auch schon sehr früh verstorben, vermeintlich an den Folgen ihrer leistungssteigernden Substanzen.
So war auch Roger Moore da. Also insofern war da Bremen wirklich sehr, sehr vorbildlich. Die Berliner haben das dann versucht, auch auf die Beine zu stellen, aber nicht so mit diesen Top Leuten da, nicht? Wenn dann war da einer der, wo man sagt, ach, das ist er, den wollte ich mal sehen. Und wenn er nur den Startschuss gibt.
Bremen ist ja in noch was sehr vorbildlich, habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, weil ich habe mich gefragt, es gibt nie irgendwo Sechstagerennen für Frauen und also zumindest nicht, dass mir das irgendwo mal bewusst geworden wäre. Und dann las ich, dass in Bremen tatsächlich seit 2012 beim Sechstagerennen eben auch Wettbewerbe für Frauen ausgetragen werden.
Das gab es aber in Berlin oder gibt es auch schon.
Ja. Okay.
Lange, aber auch eben Wettbewerbe wie Punktefahren, wie Ausscheidungsfahren, wie Sprint, das auch dann alles zusammengefasst. Allerdings nicht jeden Abend. Sondern an drei Abenden von sechsen waren die Frauen wieder auf der Bahn.
Ja, das ist insofern spannend, als tatsächlich in den Ursprüngen in den USA es tatsächlich Rennen, auch eigene Rennen für Frauen gab. Das aber dann irgendwie im Zuge der Ausgestaltung, auch sicher der Professionalisierung und der Kommerzialisierung des Sports völlig eingeschlafen ist. Es ist sehr seltsam, dass das nicht irgendwann in den 60er oder 70er Jahren im Zeichen der Gleichberechtigungsdiskussionen dann wieder aufgegriffen worden ist, weil zu Beginn des 19. Jahrhunderts es diese Rennen gab, wo Frauen dann nicht durchgefahren sind, aber zwischen 3 und 6 Stunden am Tag gefahren sind. Und das genauso in den größeren Hallen stattgefunden hat. Das ist wirklich spannend, dass da vieles von dem, was zu Beginn des Radsports ja selbstverständlich war, wir haben ja irgendwann schon mal über die einzige Frau, die jemals in Giro gefahren ist, gesprochen, aber dass das so komplett weg ist und wir ja jetzt noch darüber diskutieren, wird es denn vielleicht jetzt doch mal eine große Grand Tour wirklich mit einem Anspruch, auch mit einer Fernsehübertragung für Frauen geben? Das ist schon sehr seltsam. Und klar, in Berlin waren natürlich jetzt die sportlich orientierten Bahnfahrerinnen eben auch in diesem Sprint und anderen Wertungen unterwegs. Aber dass das nicht längst komplett selbstverständlich implementiert wurde, dass Frauen eben auch 6-Tage-Rennen fahren, habe ich nie verstanden. Hast du, Herbert, das verstanden, warum Radsport für Frauen ja in vielen Bereichen so stiefmütterlich behandelt wird?
Es ist natürlich wichtig, dass man auch attraktive Menschen dann dazu bekommt, in der Halle zu fahren. Wir haben in den letzten Jahren ja leider bis zu dem Unglück auf der Zementbahn in Cottbus mit Christina Vogel eine gehabt, die Weltklasse war, Miriam Welte und die Engländerinnen und die Holländerinnen und die Franzosen. Ja, es ist vielleicht ein Dornröschenschlaf gewesen, der aber jetzt doch langsam aufgebrochen wird. Wie gesagt, in Berlin und in Bremen hat man das versucht und versucht es auch dann immer wieder. Und zur Grand Tour für Frauen. Ich meine, die ASO versucht ja, die Ausrichterin der Tour de France versucht ja immer wieder da was zu stricken. Alles lassen sie ja offenbar noch nicht raus. Und ich könnte mir aber vorstellen, es gab ja auch mal eine Tour de France der Frauen, davon mal abgesehen. Die kamen dann immer eine Stunde vor den Männerrennen ins Ziel. Aber jetzt wieder eine Tour de France für Frauen auszurichten, das ist in der Schublade drin als Zukunftsmusik.
Jetzt müssen wir nur noch einen Ort finden, wo wir ein Sechstagerennen stattfinden lassen. Ne? Bahnleihen, haben wir gehört, ist kein Problem. Eine große Halle, die jetzt dann, keine Ahnung, durch irgendeine wirtschaftliche Insolvenz leer steht, muss doch zu finden sein bald. Klar, das ganze Corona-Ding ist natürlich jetzt schon eine Bedrohung für all diese Veranstaltungen in sämtlichen Sportarten. Herbert, fürchtest du, dass jetzt zum Beispiel auch so ein Ding wie in Bremen oder in Berlin, wenn das in diesem Jahr nicht stattfinden kann, in Probleme geraten könnte?
Also ich glaube es oder ich hoffe es zumindest nicht, denn Bremen ist ja immerhin getragen auch von Leuten, die da das Sagen haben in der Bürgerschaft und so weiter. Berlin unterliegt ja der Verantwortung dieser Londoner Organisation Madison Sports Group. Und die haben ja seit 3 oder 4 Jahren oder 5 sogar diese neue Variante, dass sie 5 Rennen ausgesucht haben, die also zu so einem Weltcup zählen. Ich sag jetzt mal Kopenhagen, Berlin, London ging es immer mit los, Rotterdam. Und dann das Finale war dann auf Mallorca, Palma de Mallorca. Ich hoffe, dass die Lust nicht verlieren und das im nächsten Jahr wieder aufleben lassen.
Aber da merkt man natürlich, dass 6-Tage-Rennen schon sehr von der Atmosphäre, vom Publikum, vom Spektakel lebt, weil andere Bahnwettbewerbe finden ja teilweise noch statt. Also Europameisterschaft gab es ja kürzlich. Aber 6-Tage-Rennen ohne Publikum macht, glaube ich, tatsächlich keinen Sinn, oder? Wie seht ihr das?
Also ich sehe das so, ja. Also ohne Publikum ist nichts. Ich komme nochmal, nicht weil ich da so oft gesprochen habe, weil aber es für mich einmalig war, ein Publikum, 13.000 Leute an der Zahl zu erleben, die begonnen in der Zeit der DDR, in der früheren DDR, wo das also zum guten Ton gehörte, dass man in die Halle ging. Die Werner-Seelenbinder-Halle war total ausverkauft und ein Fachpublikum, dem konntest du kein X vor ein U machen und begeisterungsfähig, unfassbar. Und das eigentlich gehört dazu, da musste man eigentlich schon gar nicht mehr so viel sagen, weil das war eine Symbiose wirklich aus Spitzensport, Stimmung, Entertainment und eben das alles getragen von einem begeisterungsfähigen Publikum.
Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dabei hatte ich mir so ein schönes Zitat von Bertolt Brecht parat gelegt, der zwar aus ideologischen Gründen eigentlich gegen den Sport eingestellt war, zumindest auch sehr viele Menschen aus seinem sozialen Umfeld, aber der sich klar und deutlich zum Sechstagerennen bekannt hat, weil es, Zitat, ich bin für den Sport, also 6-Tage-Rennen, weil und solange er riskant und ungesund, unkultiviert, also nicht gesellschaftsfähig und Selbstzweck ist. Zitat Ende. Das erscheint mir vieles zu haben von diesem 6-Tage-Rennen und deshalb hätte ich jetzt eigentlich Lust, die direkt eins zu besuchen. Leider wegen Corona nicht möglich. Ja, hoffen wir, dass das im nächsten Jahr dann weitergeführt wird, also in der nächsten Winter-Herbst-Saison. Aber spannende Einblicke. Vielen Dank, Herbert, für diese Anekdoten. Oder hast du noch einen, den du unbedingt loswerden musst?
Nee, eigentlich nicht. Ich erinnere mich nur an einen Satz von Peter Post, dem langen Holländer, dem fliegenden Holländer, wie er immer genannt wurde. Der hat mal gesagt, und das ist schon lange, lange her, solange es Radsport gibt, existieren auch 6-Tage-Rennen. Naja, bis jetzt ist das ja so, wenn man mal Corona ausnimmt.
Ja.
In auch gespeckter Form, nicht?
Absolut. Sebastian, ab aufs Rad, ne? Leider nicht auf die Bahn. Das hat auch schon ein bisschen. Die Beine von Dolores. Ich versuche es nicht. Es kann es nur viel schlechter als Herbert. Herbert, vielen Dank für die Gesangseinlagen. Der Produzent kommt auf dich zu. Ja, ihr Lieben, das war der Teufelslappen mit dem Sechstagerennen-Ausflug. Ja, überall, wo es Podcasts gibt oder bei Instagram auf teufelslappen_podcast. Schönen Tag noch. Raus aufs Rad.